Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und schon bereit neben mir ist Professor Christoph Mörgeli. Wir sehen hier ein Kreuz hinter uns auf der Wiese. Wir stehen bei einer Kapelle. Wir werden Ihnen das noch einblenden, die Szenerie an diesem See im Kanton Schwyz. Christoph, wo sind wir? Was machen wir hier?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns an der südlichen Zufahrt zu Küsnacht am Rigi aus Richtung Meggen, Merlischachen und dann auch Luzern. Und wir befinden uns an einem tragischen Ort, nämlich bei der sogenannten Astrid-Kapelle. Und diese Kapelle und die entsprechende Anlage, übrigens im Besitz des belgischen Königs, diese Anlage erinnert an den Unfalltod der damaligen Königin Astrid von Belgien, eine aus Schweden stammende Dame, die hier verunfallt ist am 29. August des Jahres 1935.
Bevor wir über diesen Unfall, über diesen tragischen Unfall sprechen, rollen wir doch das Feld von hinten auf. Wer ist diese Königin? Wer ist Astrid? Wer ist Königin Astrid?
Königin Astrid ist 1905 geboren. Sie gehört zum Geschlecht der Bernadotte, also des schwedischen Königsgeschlechts. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes, dieses Unfalls, gut 29 Jahre alt. Sie hat den Thronfolger von Belgien geheiratet. Das war eine Märchenhochzeit und das Paar war ein eigentliches Glamour-Paar, auch oft dann in den damaligen Zeitungen, ich sage noch nicht illustrierten, weil es noch nicht ganz so farbig war wie heute, aber man kannte die europaweit und auch in den Vereinigten Staaten. Das war wirklich ein wichtiges Paar. Und das belgische Königshaus hat seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine Sommerresidenz in Horw bei Luzern. Und da hat auch der Mann von Astrid, das war König Leopold III., erst seit knapp einem Jahr als König im Amt. Sein Vater ist durch einen Bergtod verstorben. Da hat er gewohnt und seine Sommerferien jeweils verbracht. Und im Rahmen eines Ausflugs an diesem 29. August 1935 ist es im Auto zu diesem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.
Was ist bei diesem Verkehrsunfall genau passiert? Wer war da verantwortlich? Wer ist schuldig auch?
Wir wissen, dass König Leopold III. Selber am Steuer dieses Packard, das war der amerikanische Wagen, saß. Neben ihm seine Frau Astrid und der Chauffeur dahinter. Der Chauffeur war auch am wenigsten verletzt. Der König hat sich auch erheblich verletzt und seine Frau ist, wie gesagt, bei diesem tragischen Unglück verstorben. Wie ist es passiert? Von Merlischachen her aus Richtung Luzern hat sich dieser Wagen genähert und aus irgendwelchen Gründen ist dann der König von der Straße abgekommen, hat auch den Randstein überfahren, etwa von 20 Zentimetern, und ist Richtung Ufer, Richtung See, Schilf abgekommen. Es gibt Augenzeugen, die sagen, seine Frau hätte eine Karte noch offen gehabt. Man hätte auch auf die andere Seeseite des Vierwaldstättersees zur Rigi geschaut. Wie genau die Ablenkung passierte, wissen wir nicht. Aber es ist Tatsache, dass dieser Packard abgekommen ist von der Route. Und er ist dann die recht steile Böschung runtergefahren, in einen Birnbaum gefahren und daran hat sich auch Königin Astrid verletzt. Sie ist dann sogar noch etliches weitergeschleudert worden und verstorben. Ob sie noch einige Minuten gelebt hat oder sofort tot war, da ist man sich auch nicht ganz sicher.
Was ist dem König passiert? Was hat er davon getragen?
Der König hatte auch erhebliche Verletzungen. Er war nicht lebensgefährlich verletzt, aber er war auch im Gesicht recht verletzt. Ein Augenzeuge hat gesagt, Königin Astrid, er hat sie untersucht. Es war ein Zahnarzt, wir kommen noch auf ihn, oder ein künftiger Zahnarzt. Er hat gesehen, wie eigentlich ihr Schädel eingedrückt war. Und es haben sich auch deutliche Spuren dieses Baumes, dieses Birnbaumes in ihrem Gesicht befunden.
Wie wurde dieser Tod, dieser tragische Unfall in die Welt hinausgetragen? Du hast es gesagt, das war noch nicht die Zeit der Illustrierten. Wie wurde das verbreitet? Wie ging das? Was hat das vielleicht auch ausgelöst weltweit?
Das ging sehr schnell. Es kamen dann schnell zwei Ärzte auf den Platz. Es kam auch der Pfarrhelfer zur letzten Ölung. Und wer auch kam, war ein 25-jähriger Zahnmedizinstudent namens Willy Rock. Er war von seinem Vater avisiert worden und er kam mit einer Kamera. Er hat 6 Aufnahmen geschossen, unmittelbar nach diesem tragischen Geschehen. Und er hat sie dann entwickelt und konnte sie verkaufen. Associated Press hat je 100 Franken pro Bild bezahlt. Und diese Bilder mussten aber nach London. Und das war eine abenteuerliche Geschichte, in dem eben diese Agentur ein Swissair-Flugzeug gechartert hat, gewissermaßen für 5'000 Franken. Und Walter Mittelholzer, der damalige technische Chef der Swissair, ist persönlich mit einem Kollegen nach London geflogen. Und das war der allererste Nachtflug der Swissair. Man ist also nachts nach London geflogen und hat diese Bilder überbracht und die konnten dann nach den damaligen technischen Möglichkeiten sehr, sehr rasch weltweit verbreitet werden.
Was war das Echo? Alle Augen auf die Schweiz, große Tragik, weltweite Presseberichte über diesen ja, idyllischen Ort am Vierwaldstättersee.
Eindeutig, das war wirklich ein Ereignis. Das war die Schlagzeile nicht nur des Tages, sondern der Woche über Monate hinweg, dieses tragische Schicksal. Es gab dann auf diesen Bildern von Willy Rock auch die Szene, wie sie dann eingesargt wird. Die Königin liegt unter einem Leintuch da. Man sieht auch den schwer havarierten Wagen. Der wurde dann später auf Wunsch des Königs im Vierwaldstättersee versenkt. Man hat diesen Wagen auch untersucht. War alles in Ordnung. Auch die Bremsen waren in Ordnung. Technisch war kein Problem vorhanden bei diesem Unfall. Und die Leiche ist dann noch nach Horf bei Luzern transportiert worden. Am selben Abend aber mit dem Zug Richtung Brüssel gegangen, wo natürlich eine riesige Menschenmenge von dieser beliebten und sehr attraktiven Königin Abschied genommen hat.
Wollte ich gerade sagen, wie war das Echo in Belgien? Wie ging es auch weiter mit dem Königshaus Nachfahren? Hatte die Königin überhaupt Kinder? Wie ging das weiter?
Ja, die Königin hatte 3 Kinder, 2 Knaben und ein Mädchen. Und die beiden Knaben wurden selber König später. Da war der erste Baudouin, 1930 geboren, und 1934 ist Albert geboren. Auch er wurde dann später König. Das Königsgeschlecht der Belgier, seit 1831 ist ja Belgien abgespalten von den Niederlanden, eine eigene Monarchie, und das Königsgeschlecht sind die Sachsen-Coburg-Gotha, und diese Linie ist bis heute an der Macht, wenn man von Macht sprechen will. Der belgische König ist ja konstitutionell tätig, also kann nicht eigentlich die Politik bestimmen. Aber er ist in diesem doch relativ unter gespannten Verhältnissen lebenden Land zwischen Wallonen und Flammen, gibt es immer wieder Spannungen, eine ganz wichtige Figur der Integration. Bei Leopold war es dann etwas schwieriger, denn da kam die Nazizeit dazwischen und das hat Probleme gegeben.
Was weißt du vielleicht generell über dieses belgische Königshaus? Das ist mir jetzt nicht groß bekannt. Wie weit reicht das zurück? Was sind da die Meilensteine, wenn es ums belgische Königshaus geht?
Das belgische Königshaus reicht nicht wahnsinnig weit zurück, aber man hat natürlich den Hochadel dazu verpflichten können, mit diesem ersten Leopold, der erste König aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha, der war auch eng verwandt natürlich mit dem englischen Königshaus. Er war ein Lieblingsonkel der späteren Königin und Kaiserin Victoria von Großbritannien. und Indien. Also er hatte erheblichen Einfluss. Es gab dann weniger erfreuliche Gestalten auch in diesem Königshaus. Leopold II. Zum Beispiel hat im Kongo in den Kolonien unglaublich gewütet. Das war quasi sein Kroneigentum. Und er war außerordentlich geldgierig und hat da die Menschen wirklich geschunden und ausgebeutet. Das ist ein trübes Kapitel des Kolonialismus. Und Leopold III. Hat dann insofern auch etwas tragisch gelebt, als er eben erstens seine erste Frau Astrid hier verloren hat und dann eben in der Nazizeit sich etwas ungeschickt verhalten hat. Er ist in Belgien geblieben beim Überfall der Nationalsozialisten, der Deutschen. Das hat man zuerst gutiert, aber er hat sich dann sehr passiv verhalten. Er hat gemeint, er sei unter Hausarrest. Das hat man ihm aber nicht so ganz geglaubt, speziell dann, als er 1941 eine neue Ehe eingegangen ist, allerdings mit einer bürgerlichen. Er hat dann nochmal drei Kinder gehabt. Und die Bevölkerung war dann Ende des Krieges mit seinem Verhalten nicht mehr einverstanden. Vor allem die Wallonen haben protestiert, sodass er nach etlichen Jahren auch in der Schweiz nach 45 bis etwa 50, 1951 verzichtet hat auf den Thron zugunsten seines ältesten Sohns Baudouin, der dann sehr beliebt wurde.
Ich wollte gerade noch fragen, wie ist, bevor wir dieses Kapitel Belgien schließen, was ist da der Einfluss des Königshauses auf den Staat? Du hast gesagt, keine konstitutionelle Macht, also reine repräsentative Funktion. Oder wie habe ich das richtig verstanden?
Genau, ist also eine streng konstitutionelle Monarchie, ist im Wesentlichen repräsentativ. Es war aber in dieser Kriegszeit etwas unbestimmter, weil die Regierung nach London emigriert ist und Belgien von da aus vertreten wollte. Der König wiederum war in Belgien und man hat da ein bisschen hin und her gestritten, wer jetzt wirklich das Sagen hat. Das war in diesem Moment etwas unklar. Heute ist das aber streng geregelt. Aber das Königshaus ist eben wichtig als Klammer über die beiden Sprachgruppen, die es eben nicht immer so gut miteinander können.
Was ist der Bezug dieses Königshauses zur Schweiz? Der Name Schweiz ist da schon einige Male gefallen, auch bei diesem unbeliebten oder ungeliebten König. Asteritz hatte auch eine, war immer wieder in der Schweiz, eine Residenz. Was hat die Schweiz dieses, oder wie hat die Schweiz dieses Königshaus angezogen? Was hat da fasziniert?
Dieses Königshaus ist wichtig für die Schweiz, also einerseits eben wegen dieser Sommerresidenz damals. König Leopold hat sie dann allerdings aufgegeben und verkauft. Sie ist heute nicht mehr vorhanden und abgebrochen. Natürlich auch wegen diesen schweren Ereignissen. Da versteht man, dass er nachher nicht mehr unbedingt in die Schweiz wollte. Aber auch andere Glieder des Königshauses sind zum Beispiel in der Westschweiz erzogen worden als Kinder in diesen berühmten Privatinstituten. Also da gab es und gibt es verschiedenste Beziehungen.
Und wie ging das dann auch weiter mit diesem Königshaus eigentlich? War da der gab es da Thronnachfahren? Wer hat dann nachher später dieses Königshaus regiert?
Ja, es ist dann so, dass, wie gesagt, 1951 der Baudouin an die Macht kommt und er stirbt dann, ich glaube, 1993 und dann wird es sein Bruder Albert, der nicht auf den Thron verzichtet hat. Da war man etwas überrascht. Er war sehr viel lebenslustiger, könnte man sagen. Er hat auch eine uneheliche Tochter, wie sich dann herausstellte. Und heute, ich meine seit etwa 2013, ist der heutige König der Belgier an der Macht. Und er heißt Philipp, ist 1960 geboren, genau wie ich auch. Und 1960 war auch für diese Umgebung ein wichtiges Jahr. Wir müssen zurückschalten vielleicht nochmals zum Unfall. Da hat nämlich die Schweiz beschlossen, dass man dieses Grundstück, wo dieser tragische Unfall stattgefunden hat, dem belgischen König, dem belgischen Staat, zum Geschenk macht. Und so geschah es dann auch. Man hat hier von Belgien aus durch einen belgischen Architekten die Astrid-Kapelle errichtet, im Juni 1936 eingeweiht. König Leopold kam nicht hierher, er hat einen Kranz gespendet, aber es waren noch wichtige Repräsentanten hier. Aber diese Kapelle stand noch an einem anderen Ort, nämlich an der Bergseite der Straße. Da wurde sie aber immer problematischer, weil der Verkehr zunahm. Die Straße musste verbreitert werden und man war etwas ratlos, was man jetzt tut mit dieser Kapelle. Die Belgier wollten sie lange da belassen, aber irgendwann haben sie dann Ende der 1950er Jahre den Widerstand aufgegeben und man konnte diese Kapelle verschieben, etwa 30 Meter und auch über die Straße, sodass sie jetzt also seit 1960 an einem neuen Ort mit einer neuen Anlage ist, mit genügend Parkplätzen, mit Unterführung, sodass jetzt diese Kapelle insofern nicht mehr stört, als die Gäste da einfach anhalten und die Straße blockieren.
Verschiebung einer Kapelle, wie kann man sich das in den 50er Jahren genau vorstellen? Abbruch, Wiederaufbau, quasi rübergerollt, blöd gesagt. Wie ging das vor sich?
Es war tatsächlich eine Art Rollverfahren. Man hat dann diese Kapelle auf ein neues Fundament gestellt, aber es wurde also nicht Stein um Stein abgebrochen, sondern diese Kapelle wurde als Ganzes verschoben. Da waren damals die technischen Möglichkeiten bereits vorhanden.
Wer hat diese Kapelle entworfen? Wer ist da der Schöpfer dieses Denkmals für Astrid?
Es ist ein belgischer Architekt, der mit dieser Aufgabe betraut wurde und das dann 1936 so ausgeführt hat. Es kamen immer wieder Dinge hinzu. Wir sehen hinter uns beispielsweise ein kleines Kreuz. Das ist der Ort, wo der Unfall geschah, auch wo die Königin verstorben ist. Der ursprüngliche Birnbaum ist nicht mehr vorhanden. Er ist durch einen Sturm geknickt worden. Da gab es eine Weile noch den Strumpf, den man sehen konnte. Mittlerweile ist aber dieser Birnbaum durch einen neuen Birnbaum ersetzt worden, der jetzt wächst. Es war auch so, dass zu Jubiläen die belgische Königsfamilie wieder hierher gekommen ist und natürlich dann offiziell empfangen wurde.
Noch ein kleines Wort zu diesem jungen Zahnarztassistent, glaube ich, hast du gesagt, der da diese Fotos gemacht hat, 6 Fotos für je 100 Franken an die Associated Press verkauft. War das quasi der Lotto-Sechser für den? Was ist aus dem geworden?
Willy Rock wurde meines Wissens dann Zahnarzt. Er war damals noch Student am Abschluss des Studiums und er war natürlich als medizinisch Bewanderter der erste Mann meines Wissens, sogar noch vor den Ärzten, da bin ich aber nicht ganz sicher, der eben auch diese Astrid noch gesehen und sogar ein bisschen untersucht hat, aber auch nur ihren Tod feststellen konnte. Sie muss also relativ rasch verstorben sein.
Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen über diesen Meilenstein hier am wunderschönen Bodensee?
Nein, ich meine, das ist der Vierwaldstättersee, genau. Es ist da der Ausläufer Richtung Küsnacht am Rigi. Es ist eine wunderschöne Gegend und erinnert leider an ein tragisches Stück Geschichte, an einen spektakulären Verkehrsunfall, der sich an jenem 29. August 1935 hier zugetragen hat.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und mit diesen Bildern von Küsnacht am Rigi im Hintergrund das Gedenkkreuz für Königin Astrid verabschieden wir uns. Wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily. Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.